Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute geht's um HR in fast all seinen Facetten, würde ich mal behaupten. Ich habe eine spannende Gesprächspartnerin am Start, die sich vor etlichen Jahren selbstständig gemacht hat. Wie, wird sie gleich genau erzählen. Ich weiß, dass sie nicht Founderin des Unternehmens ist, aber von Anfang an mit dabei war. Ganz spannendes Unternehmen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, kannte ich bis vor kurzem gar nicht. Das müssen wir ändern und das sollen wir auch für die Saatkorn-ZuhörerInnenschaft ändern. Es geht um das Unternehmen Dann Berlin. Dann habe ich extra so ausgesprochen, das ist ein Ausrufezeichen dahinter. Und zu Gast ist Marie Kanellopoulos. Sie ist Managing Partner bei Dann Berlin und von Anfang an dabei. Herzlich willkommen, Marie. Ich freue mich, dass du heute hier zu Gast bist.
Hallo, Gero. Ich freue mich auch sehr. Es wird, glaube ich, ein sehr spannendes Gespräch. Du hast schon so zwei, drei Themen angesprochen. Da dachte ich, oh, am liebsten würde ich gleich reingrätschen.
Das kannst du jederzeit machen. Aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, vielleicht gibt es ja andere, die hier zuhören und euch auch noch nicht kennen. Vielleicht gibt es auch viele, die denken, ey, Gero, du Depp, kennt doch jeder. Ja, the shame is on me. Aber das ändern wir jetzt. Erzähl doch mal, wie Dann entstanden ist, Dann Berlin entstanden ist, wann ihr da gestartet habt. Euch gibt es etliche Jahre, hast du mir im Vorgespräch schon erzählt. Und was ihr da so macht.
Ja, du, also Dann Berlin gibt es seit 2013. Gegründet von Cornelia Hoppe, jetzt Oehling. Also ist auch schon einiges passiert innerhalb der Jahre. Und das war eine absolut spannende Zeit. Ich kann mich noch daran erinnern, weil ich 2011 Cornelia kennengelernt habe. Und das war wirklich, ja, wo Startups noch so ein Buzzword war in der Berliner Szene. Wieder ein amerikanisches Buzzword, was geschieht hier? Aber das war eine so krasse Magie. Es war eine Unmittelbarkeit von so vielen tollen Menschen, die nach Berlin gekommen sind und die gesagt haben, hey, wir gründen jetzt. Und ich komme ja eigentlich aus der Modebranche, war viel Fashion Week unterwegs, viel im Ausland und bin dann zurückgekommen, dachte mir, oh nee, HR, weil ich hatte ein Jobangebot bekommen. Oh, das ist sehr, sehr admin-lastig, Policies. Ich habe mir immer so diese Frauen vorgestellt, die mit dem Finger rauf gucken und sagen, das darfst du nicht und hier ist deine Grenze.
Oder ein Rottenmeier.
Genau. Und ich bin ein totaler kreativer Kopf, ja. Und war so, nein, so geht das nicht. Ich war immer fürs Unternehmertum. Ich komme aus auch einer sehr aktiven Familie in dem Bereich. Und ich habe Cornelia 2011 kennengelernt und die war bekannt wie ein bunter Hund, auch in der Angel-Investor-Szene, ja, hat ordentlich die Gründer und ich brauche hier nicht gendern, die Gründer zusammengepfiffen, wie die sich verhalten haben, wie die Dinge geplant haben, umstrukturiert haben und habe von ihr HR ganz anders mit ja kennenlernen durften. Und es war unglaublich. Wir haben so viel aus dem Leben gestanzt. Wir haben sonntags uns getroffen, um irgendwelche ja Personalakten zu aktualisieren, weil das auch nicht gepflegt wurde. Und es war wirklich ein unternehmerisches HR, was ich von der Pike lernen durfte. Und wir haben das Ganze mit Dann, wie Get It Done, Consider It Done, mit Dann Berlin wirklich auf die Straße gebracht. Ich bin seit 2016 da, habe die Firma operativ seit 5 Jahren übernommen. Und wir haben sie nicht nur skaliert, sondern wir haben auch gesagt, okay, wir wissen, wie man nachhaltig Firmen aufbaut. Wir wollen aber auch den Mittelstand modernisieren und wir möchten auch die Konzerne ein wenig mehr challengen, ein wenig mehr Startup-Impulse reinbringen, damit sie auch agiler sind und sich moderner aufstellen können. Und unsere Mission ist, das Wissen zu teilen, dass wir nicht alle in Bubbles arbeiten und denken, sondern dass wir wirklich sagen, hey, lasst uns einen diversen Tisch zusammenbringen, alle unsere Köpfe zusammenstecken, um dann wirklich ja die neue Arbeitswelt in irgendeiner Form zu prägen, was du ja tatsächlich mit deinem Podcast ja auch machst, ne? Also das kommen wir, da kommen wir, glaube ich, gut auf gute Fahrgewässer. Und ja, Dann Berlin. Wir sind keine Generalisten, wir sind Enabler. Wir haben natürlich Expertenteams aus dem Recruiting, aus dem HR Operations, aus der Digitalisierung und Transformation bis hin zu Kulturworkshops. Aber am Ende des Tages wollen wir objektiv beraten, aber auch anpacken. Also das muss ich ganz sagen. Vielleicht ist doch ein ganz anderes Bild vom Consulting. Genau, und uns gibt's lange und ich war überhaupt nicht in irgendeiner Form enttäuscht, dass du uns noch nicht kennst, weil wir diesen Boutique-Gedanken getragen haben über Jahre, dass wir gesagt haben, wir arbeiten für die krassesten Leute und für die tollsten Big Player am Markt. Wir wollten aber eine gewisse, ja, Vertrautheit schaffen, indem wir nicht plakativ nach außen gehen. Der Markt ändert sich, ja, die Rahmenbedingungen. Mir macht es persönlich Spaß. Ich darf mich wieder kreativ ausleben. Wir zeigen, was wir haben. Wir zeigen, was wir gesehen haben und wir möchten darüber erzählen. Von daher gehen wir jetzt mehr und mehr ins Marketing rein und in Sales auch. Von daher, no bad feelings.
Ja, super. Ich bin ganz beeindruckt auch deshalb, wenn man auf eurer Webseite, die ich natürlich in den Shownotes verlinken werde, wenn man da mal so schaut, in welchen Themenfeldern ihr unterwegs seid, da sind welche dabei, wo man ganz klar eure Heritage aus dem Startup-Universum kommend spürt. Ne? Sowas wie HR Due Diligence zum Beispiel oder Visa-Support. Ich glaube, das sind so Dinge, die bei den Startups ganz, ganz weit oben stehen. Aber das wäre viel zu eng gedacht, wenn man das darauf beziehen würde. Also wenn ich jetzt da so drauf schaue, dann sieht man eigentlich die gesamte Palette eigentlich der HR-Wertschöpfung, die ihr abbildet. Wie macht ihr das vom Team her? Du hast gesagt, ihr skaliert. Jetzt ist das Beratungsbusiness und Skalierung ja nicht immer so richtig einfach in Einklang zu bringen, weil das Beratungsgeschäft sehr auf Vertrauen basiert, sehr auch den Nasenfaktor. Also kann dieser Berater, diese Beraterin mit dem Kunden, der Kundin, das spielt eine große Rolle in diesem Bereich. Wie schafft ihr das? Und habt ihr so eine Art Kernteam und darüber hinaus wahrscheinlich viele Kontakte, die hier und da mal helfen, je nach Expertise-Schwerpunkt? Oder habt ihr ein Riesenteam, wo alle Expertisen, die ja inzwischen sehr, sehr vielfältig sind, auch in HR voll enthalten sind? Wie seid ihr da so aufgestellt?
Also wir sind kulturell sehr stark aufgestellt. Das heißt, wenn ich mit Kunden und Kundinnen spreche, dann, wenn die mich mögen, mögen die auch mein Team. Also muss ich ganz klar sagen, wir sind zwar divers, aber wir haben gewisse Kernwerte, die einfach da vorhanden sind. Und natürlich sage ich ganz klar, Consulting is People Business. Deswegen ist der Qualitätsfaktor auch enorm. Also bevor ich einen Kunden habe, der vielleicht nicht ganz so zufrieden ist und sagt, so nee, mit Dan Berlin arbeite ich nicht mehr, da muss schon ordentlich was passieren. Also ich kann mich auch de facto gerade nicht an etwas erinnern, weil ich immer wieder sage, wenn man sich trennt oder wenn man ein Projekt ordentlich abschließt, dann hat das viel mehr Gewichtung und viel mehr Wert, als würden wir jetzt sagen, okay, na gut, dann ist es halt nicht der Kunde gewesen. Ne? Also da ist bei mir eine ganz klare Grenze, weil ich komme aus dem Retail auch, ich habe jahrelang im Retail-Bereich gearbeitet, ein verlorener Kunde bedeutet 10 weitere. Das heißt, wir gucken natürlich auf Chemie, kulturell und aber auch, dass wir immer eine Lösung finden. Und das würde ich auch fast zu unserer Mission hinzuschreiben, dass wir nicht nur Consultants sind, sondern wir sind Sparring-Partner und wir bauen loyale Kundenbeziehungen auf. Also wenn ich mir unsere Zahlen und Fakten angucke, 93% der Kunden kommen immer wieder zu uns zurück, obwohl das Haifischbecken ja enorm riesig ist, ne? An Stuffing-Firmen, Headhuntern.
Wächst, ne? Also das kommen ja immer mehr dazu.
Total. Wir haben krasse Zeiten. Die letzten 3 Jahre waren enorm, wo wir natürlich auch immer noch einen Zurückgang haben an Startup-Investitionen und an auch Zurückhaltung im Hiring. All das konnten wir nur durchleben, weil wir eben menschliche Beziehungen halten mit Gründern und Gründerinnen, aber auch mit sehr erfahrenen HR-Managern und auch Recruitern. Teilweise werden selbst die Kandidaten zu neuen Kunden, weil sie sagen, boah, mit Dan hatte ich so tolles, authentisches Gespräch. Die haben über die Ecke gedacht. Die haben selbst mal gesagt, so, wenn du dich so präsentierst, das sind deine Kernwerte, dann wirst du zu dem Kunden nicht passen, aber ich kann dir ja vielleicht bei einem anderen Projekt mal helfen. Also es geht wirklich darum, Menschen erfolgreich langfristig zu verbinden und nicht irgendwelche Lebensläufe über den Zaun zu schmeißen und gucken, ob da irgendjemand eingestellt wird, sondern da gucken wir wirklich langfristig. Und deswegen würde ich auch sagen, habe ich kein Montagsgefühl. Ich wache nicht irgendwie montags auf und denke, boah, scheiße, jetzt geht die Woche wieder los, sondern hey, ich habe richtig Lust, neue Leute kennenzulernen, mich mit neuen Leuten auszutauschen. Und das ist auch ein Gefühl, was ich vom Team her zurückbekomme. Von daher, wir gucken natürlich auf ein Zusammenspiel bei Kundenprojekten. Wir gucken natürlich, dass unsere Leute auch sehr glücklich sind, ja, weil die tragen das natürlich auch mit außen. Und ja, hier und da werden Experten als Squads hinzugezogen, weil du mich auch gefragt hattest, wie sieht's mit der Expertise aus? hey, ich bin absolut nicht die Schlauste im Raum, ja. Ich kriege teilweise fachliche Fragen, wo ich dann einfach meine Experten sage, hey, den Case, wer hatte den, kann mir mal ganz kurz helfen. Und das ist ja ein USP, was wir haben, dass ich letztlich nicht nur ein Consultant dem Kunden zur Verfügung stelle, sondern ein gesamtes Squad. Und das Squad hat wirklich auch Glaubwürdigkeit aufgrund von vergangener Projekte und Ausbildungen.
Spannend, was du erzählst. Wenn ich das nehme und so ein bisschen auf eurer Webseite parallel schaue und überlege, ich versuche gerade so ein bisschen zu verstehen, wie dann insgesamt funktioniert oder anders ausgedrückt, aus welchen Pillars ihr eigentlich besteht. Consulting ist sicherlich ein Pillar. Ein zweiter könnte man auch unter Consulting fassen. Ich würde es mal rausziehen. Hast du gerade implizit oder teilweise sogar explizit angesprochen, ist das ganze Thema Executive Search. Ist das da mit drin?
Ja.
Nichts, ne? Und das dritte, so von außen drauf geschaut, wäre die People and Culture Academy, die ihr ja auch habt, wo ihr, müsst du jetzt erklären, aber ich habe verstanden, ihr bildet da durchaus HRlerInnen auch weiter, ne?
Genau. Passend zur Mission, wir wollen unser Wissen teilen. Ich gebe dem im klassischen Fall ein Startup, egal aus welcher Branche es kommt, auch da haben wir keinen Fokus, sagt, mit 30, 40 Mitarbeitenden, ich brauche einen HRler. Dann wird meistens jemand eingestellt, der so bei, wenn ich jetzt mal sage, Jahresbruttoeinkommen 45, 50, 55.000, 58.000, sowas in dem Dreh. So diejenigen, die haben total Lust, total den Drive, aber als HRler musst du ja eigentlich wissen, was jeder im Unternehmen tut. Man muss Krisen vorhersehen, man muss Red Flags definieren, man muss analytisch denken, um an Bord oder an der Geschäftsführung oder am C-Level in irgendeiner Form den Respekt zu bekommen und auch die vorzuwarnen, falls da was ist. Das können die meisten jüngeren Menschen noch nicht in dieser Rolle. Und unsere Mission ist es, wir haben mit der People and Culture Academy 10 Module, wir räumen mit alten Glaubenssätzen auf, wir erzählen all unsere Erfahrungen, wann musst du was einplanen, wann musst du hier eher agiler sein, wann musst du auch widersprechen können. Wir gehen wirklich von Talent Acquisition bis hin zu Performance Management, bis hin zu Job Leveling und Organizational Design. Wir gehen wirklich in 10 Modulen alles durch. Und ich in meiner Welt ist das eine komplette Win-Win. Warum? Weil der Mitarbeitende, der frisch den Job gestartet hat, überfordert ist. Oh mein Gott, wir werden hier unsere Mitarbeiterzahl von 40 auf 85 dieses Jahr noch verändern. Wie soll ich denn das alleine A hinkriegen? Wie muss mein HR-Team in irgendeiner Form auch die Ressourcen dafür haben? Also ne, wie stelle ich HR-Teams in irgendeiner Form auf und Strukturen und Prozesse und pipapo? Das heißt, der kriegt ein Sparring, der kriegt ein Mentoring. Wenn jetzt auch junge Menschen zuhören, ich würde mir immer einen Mentor holen, auch wenn du Senior bist, auch im C-Level, wir brauchen immer Mentoren und da war ich immer auch sehr frech und habe mir die gezogen, wenn die mir über den Weg gelaufen sind. Das heißt, den würden wir durch Learning on the Job und Shadowing und Mentoring enorm glücklich machen. Er würde on the job lernen. Das heißt, es würde keine extra Weiterbildungsarbeit eigentlich oder Zeit anfallen. Das Unternehmen, das uns bucht, kann natürlich auch enorm viele Kosten sparen, weil du hast erstmal dir einen Hire eingestellt, der vielleicht bei 60.000 ist, aber Wert bei 80.000 liegt. Du kannst dadurch Mitarbeiter binden, damit sparst du dir auch extrem viel Wiederbesetzungskosten und Zeit. Und er kriegt die gesamte Power von Startups, Mittelstandsfirmen und Konzernen und das gepackt in einen Mitarbeitenden. Von daher denke ich, das ist eine Win-Win. Und ich wiederum kann auch ganz offen sagen, ich lerne dadurch so coole Leute kennen. Ich lerne dadurch Neukunden kennen. Ich lerne dadurch selbst, ne, weil viele sich auch äußern und mir Fälle geben, die wir dann gemeinsam besprechen. Also es ist wirklich ein Geben und ein Nehmen. Und das ist auch mein Verständnis von jeglichem System, von jeglicher Arbeitswelt, dass wir immer so eine Balance haben von Geben und Nehmen und Lernen und Lehren.
Hört sich für mich total sinnvoll an und auch zeitgemäß natürlich. Ne? Also in einer Zeit, wo die Grenzen zwischen in der Organisation und außen eigentlich zunehmend verschwimmen. Ne? Teilweise durch Technologie, aber teilweise eben auch durch neues Denken. Passt das einfach. Wie ist denn eigentlich so dein Blick? Du hast auch das eben schon einmal gesagt, die letzten 3 Jahre gekennzeichnet eigentlich durch, kann man sagen, kein Wirtschaftswachstum. Ist erstmal nicht gut für alle Beteiligten im System. aber gleichzeitig anders als in den Krisen, die davor waren. Also ich bin jetzt auch nicht erst seit gestern im Business, habe zwei Krisen davor miterlebt, die Dotcom-Blase, die Anfang der 2000er geplatzt ist, und dann natürlich die große Wirtschaftskrise 2009 rum, so und jetzt die Jahre. Für mich der ganz große Unterschied ist, dass die Organisation qua Demografie gelernt haben, das menschliche Kapital ist nicht mal einfach ebenso ersetzlich. Und das war in den beiden Krisen vorher nämlich schon sehr deutlich ersichtlich, dass in ganz, ganz großem Maßstab Personal abgebaut wurde. Passiert auch gerade, aber nicht so wie 2008, 2009 oder 2002, 2003. Weil die Unternehmen, glaube ich, schon erkannt haben, dass der Wert der Mitarbeitenden halt sehr groß ist und nach vorne raus zeitlich betrachtet ja steigen wird. Es gehen so viele Babyboomer in Rente die nächsten Jahre und es kommen halt deutlich weniger Leute nach. Und wir wissen auch, dass der ganze Zuzug von außen in dieses Land hinein auch eine echte Herausforderung darstellt aufgrund verschiedener Faktoren. Macht sich das in eurem Geschäft bemerkbar? Haben sich die Art der Aufträge verändert in den letzten Jahren?
Ja, kann ich schon sagen. Also ich würde sagen, gerade so Corona und bis zum Jahr 2022 war es Fokus Mensch und wirklich, wir müssen einstellen, wir müssen Policies neu ändern. Die Arbeitsweise war da sehr stark im Fokus natürlich. Und jetzt in den Jahren ging es um Stabilität. Ganz klar, also wir wollen ja auch Firmen von innen stärken. Wir wollen uns ja nicht abhängig machen, sondern wir wollen das Nest bauen und sobald alles ad hoc läuft, gehen wir wieder raus. Und die letzten Jahre waren geprägt von HR-Digitalisierung. Also viele wollen dann, mit KI klingt cool, will ich auch, aber die Realität ist eine ganz andere. Da sind noch Menschen, die sagen, wenn jetzt ein HRIS-System kommt, dann mache ich mich replaceable, dann bin ich nicht mehr gebraucht. Und das Ganze hat sich mittlerweile schon gedreht. Viele sagen, wir brauchen Systeme, nicht um Menschen zu ersetzen, aber um mehr Kapazitäten freizuschaufen für neue Themen, für echte Führung, für Empathie, für Kultur, dass die neue Generation natürlich auch in irgendeiner Form mit inkludiert wird. Ne? Ich glaube, also ich höre viel und ich lese viel über auch die neue Gen Z, wo man sagt, Studien belegen eigentlich, dass die gar nicht so viel anders sind als die Älteren. Andere sagen wiederum, es gab noch nie so ein Kluft zwischen denen. Aber im Großen und Ganzen gilt es ja, Mensch ist Mensch. Und ich glaube, wir müssen uns alle aneignen, dass unser Mindset mitläuft. Dass wir nicht sagen, ich habe das schon immer so gemacht, so machen wir das. Oder zu sagen, das ist außerhalb meines Aufgabenbereiches. Ich mache nur das, was mir im Vertraglichen zusteht. Da merke ich sehr viele Reibungspunkte. Ob du jetzt nur ein Tool implementierst, ob du dich selbst weiterentwickeln willst, ob Firmen entscheiden, jemanden gehen zu lassen. Es liegt mehr oder weniger an meiner Welt. Wie geht man Probleme an? Wie gut kann man kommunizieren? Und mit was für einem Glaubenssatz oder Leidenschaft bringt man eigentlich in diesen Job mit hinein? Von daher ja, definitiv. Tools ist eine enorm große Sache, Mitarbeitende wieder das Warum zu erklären, sie auf die Reise mitzunehmen, nachzuhalten, durchzuführen, durchzuleiten. Das erfordert ganz andere Skills. Ne? Also das ist was komplett anderes. Von daher, Recruiting ist immer noch unsere Bread and Butter, würde ich sagen. Das können wir auch, das lieben wir. Aber es ist bedachter. Es ist nicht mehr so Open House, the only way is up. Ich will schnelles Geld, schnelle Masse. Also so waren wirklich die Gründer, die gesagt haben, mir geht das hier zu langsam. Ich möchte einfach nur Menschenmasse. Mittlerweile schaut man wirklich auf diesen Strukturfaktor. Und geht ja auch Entscheidungen ein, die in irgendeiner Form durchdachter sind, was mir zugutekommt. Ich liebe das. Ne, also Skalieren kommt ja von Scala, kommt aus dem Lateinischen für Treppe. Es gilt ja, kleine Brötchen zu backen, indem wir wachsen, stabilisieren. Und daraus wird ein Schuh draus. Und von daher, ist eine herausfordernde Zeit. Wir sind ausgebucht, uns geht's gut. Aber ich kann auch ganz offen sagen, weil wir eben auch ackern, ne? Weil wir eben auch präsent mittlerweile sind und Dinge annehmen und auch natürlich eine Qualität abliefern, dass die Leute wieder zu uns kommen.
Du hast eben eine Sache erwähnt, da möchte ich nochmal reingehen. Also diese Thematik, dass Menschen Angst haben, sich überflüssig zu machen, indem sie den Einsatz moderner Technologien vorschlagen und auch forcieren. Kann man im ersten Moment vielleicht nachvollziehen. Im zweiten Moment müsste eigentlich jedem klar denkenden Menschen logisch erscheinen, dass man das selbst nicht in der Hand hat. Also die Technologie entwickelt sich weiter und ich kann mich jetzt von der Grundeinstellung dazu entscheiden, ich will meine Arbeitsfähigkeit hochhalten. Das setzt voraus, dass ich mich damit auseinandersetze und auch sage, wir gehen diesen Weg. Oder ich stelle mich dagegen und sage, nee, will ich alles nicht, halte ich von der Firma fern, da kommt der Bumerang irgendwann zurückgeflogen und wird dich trotzdem erwischen, weil natürlich du nicht alleine entscheiden kannst, auch nicht deine Firma alleine entscheiden kann, ob sie bei diesem Red Race mitmacht. Das ist halt der Gesamtmarkt, der das eigentlich am Ende entscheidet. Ist zumindest nach meinem bisherigen Erfahrungsschatz so. Jetzt diese Storytelling, wir müssen auf die Leute achten und die müssen sich weiterentwickeln und dann kann man Dinge schneller machen, die administrativ sind und die Menschen können sich mit qualitativ anspruchsvolleren Aufgaben auseinandersetzen. Der folge ich durchaus auch bis zu einem bestimmten Punkt. Die Wahrheit ist halt auch, dass da, wo automatisiert werden kann, da wird automatisiert. Und du machst nicht aus jedem, der administrativ tätig ist, jemanden, der sich mit der Analyse und sozusagen der Weiterentwicklung von datengetriebenen Themen auseinandersetzt. Also es ist auch Teil der Wahrheit, dass die Arbeitswelt an der Stelle sicherlich rauer wird. Oder so sehe ich das. Wie siehst du das?
Ja, absolut. Natürlich sollte man auch für seine Position einfach auch gut reflektieren, was sind meine Stärken und Schwächen, wo bin ich da, wie, was kann mich jetzt treffen auf persönlicher Ebene, ne? Wenn auf individueller Ebene. Dadurch sehe ich halt ganz viel Hoheitswissen auch, was vielleicht noch nicht genannt wurde, dass viele sich gar nicht so in die Karten spielen lassen möchten, gucken möchten. Ne? Das ist politisch teilweise in irgendeiner Form und so ein Schutzmechanismus, weil wenn ich das jetzt abgebe, muss ich mir auch selbst zugestehen, dass ich mich selbst entwickeln möchte. Das ist auch Teil der Realität, dass manche gerne das Altbewährte noch mögen und sagen so, ich habe das doch richtig gemacht, ich mache doch keine Fehler. Klar brauche ich vielleicht 20 Stunden, 10 Stunden mehr die Woche als jetzt irgendeine KI oder ein System, aber dafür bin ich es ja auch, die das macht. Also solche Mentalitäten habe ich halt auch in Kundenprojekten. Von daher, ich würde sie, ja, du sagst rauer oder war jetzt eine Frage, ob sie rauer ist. Teilweise, ja, ich sage durchdachter, weil ich vielleicht noch ein bisschen positiver daran gehe. Aber natürlich ist das im Endeffekt, du kannst das Problem vor dich hinschieben. Du wirst es jetzt haben, aber auch in 3 Jahren haben, wenn du dich nicht änderst. Von daher definitiv ja, gab es und gibt es dann Umdenken und auch leider harte Konsequenzen. Ne? Also definitiv. Ja,
also das für mich ist das so, ich habe das nämlich lange auch anders erzählt, auch unseren Kunden gegenüber. Das ist eigentlich eine Riesenchance und das stimmt ja auch alles. Der Einsatz von Technologie und du kannst dich als Einzelunternehmen nicht dauerhaft gegen einen Gesamttrend stellen. Das wird halt nicht funktionieren. Okay. Teil der Wahrheit ist auch, dass du halt vielleicht eine gesellschaftliche Verpflichtung hast und überlegen musst, wie du dann vernünftig damit umgehst. Und aufs Individuum bezogen, glaube ich, wenn man Menschen die Chance gibt, sich weiterzuentwickeln, sie sich aber selbst dafür entscheiden, das nicht tun zu wollen, dann ist es halt schwierig an der Stelle. Aber lass uns mal kurz noch so ein bisschen zeitlich nach vorne schauen. Jetzt ist ja eine interessante Phase gerade, neue Regierung gerade seit einer Woche im Amt. Was erhoffst du dir davon? Oder vielleicht auch, was glaubst du, dass sich irgendwas verändern wird zeitnah in diesem Land?
Wow, das ist eine Frage. Ich würde es mir so sehr wünschen, dass sich Dinge verändern. Ich finde es aber, es sind so schwierige Zeiten. Also ich habe schon manchmal Angst, ich habe einen ganz tollen Newsletter, auch im politischen, da überhaupt den aufzumachen, weil es ist so schwierig. Ja. Natürlich hat es in irgendeiner Form Impact. Ich hoffe auch auf das Entgelttransparenzgesetz. Es ist jetzt ja in der Modernisierung, dass da was kommt, dass wir da ein Umdenken haben. Ich bin voller Hoffnung, ich bin positiv, von daher ja, aber ich kann...
Ja, du hast auch keine Glaskugel, das ist schon klar. Ich habe auch nur noch deine Meinung gefragt. Ne?
Ja. Ich hoffe, dass wir da, ich finde die EU toll, ich finde toll, wenn wir da einfach viel transparenter auch sind und da ja einiges zusammenwuppen, aber es ist teilweise auch echt schwierig, weil man von Hölzchen ins Stöckchen kommt, weil du gewisse Themen einfach hast, wo dir als normal divers denkender, international agierender Mensch, da bleibt dir manchmal der Mund offen. Von daher,
Das ist so. Aber dieses vorwärts gewandte Denken ist, glaube ich, eine Riesenchance und der Druck rundherum, auch die Unsicherheit rundherum ist auch eine Riesenchance, Dinge vielleicht doch gemeinsam stärker anzugehen. Jetzt ist das hier kein Politik-Podcast.
Ja, finde ich gut. Also Blick nach vorne und jede Veränderung ist eine Chance. Das ist auf jeden Fall das, wofür wir alle stehen sollten, ja.
Und wenn man sozusagen von dieser großen Ebene jetzt mal 1, 2, 3 Stufen wieder runtergeht und wir nur über dann Berlin sprechen, was sind denn so deine großen Ziele für dieses Jahr 25? Was muss passieren, damit Marie am Ende des Jahres happy unterm Tannenbaum sitzt?
Also happy bin ich immer, ja, muss ich wirklich sagen. Weil ich eine großartige Familie habe und Gesundheit ja alles ist. Ne? Ohne Gesundheit ist alles nichts.
Hast du recht.
Wie ja bekanntlich sagt, im Großen und Ganzen, ich würde so gerne andere Firmen, andere Branchen modernisieren. Also wir hatten über Zuwanderung gesprochen und alles. Wenn ich mir so anschaue, was auch in der Pflege passiert und wir alle in irgendeiner Form älter werdende Generationen betreuen und pflegen müssen, dann denke ich mir, Mann, wenn man das in irgendeiner Form noch aufgegleist glatt ziehen kann, Menschen einstellen kann, trainieren kann, dann wäre das eine tolle Aktion. Ich wäre natürlich happy, wenn gewisse Kunden auch von meiner Seite sich miteinander vernetzen. Das versuche ich teilweise auch immer noch in irgendeiner Form zu forcieren, dass wir da einfach eine schönere Arbeitswelt für alle machen, dass der Stellenwert der Kitas, der Schulen, der einfach ein viel, viel höherer hat. Also auch dafür setze ich mich gerne ein. Und im Großen und Ganzen will ich das Wissen teilen und andere Branchen revolutionieren. Also Mittelständler, ja. Ich sehe so viele jüngere Menschen, die in Startups gehen und don't get me wrong, ich liebe Startups, ja. Bitte probiert euch da aus. Aber teilweise tun mir die kleinen mittelständischen Unternehmen auch leid, weil die haben Proof of Concept. Die sind auch eigentlich, ja, die sind finanziell stabil. 98% unserer deutschen Wirtschaft hängt davon ab, aber keiner rennt zu denen, weil sie natürlich auch nicht gut darin sind, zu zeigen, was sie können. Die kommen vielleicht noch aus dieser Generation, tue Gutes und erzähle nicht darüber. Wir wollen nicht uns profilieren. Wir glauben nicht an Employer Branding. All diese Tendenzen kenne ich ja auch. Aber das sind eigentlich wirklich coole Sachen, die dort irgendwie gemacht werden. Und die würde ich gerne modernisieren. Da würde ich sehr gerne diesen Vertrauensfaktor einfach bekommen und sagen, hey, probiert mal wirklich was Neues aus.
Ja, ja, genau. Aber dazu gehört dann eben auch die Bereitschaft. Das ist eigentlich dasselbe Thema, wie wir es eben auf der Individualebene besprochen haben. Ne? Also wenn du halt tolle Sachen machst und nicht drüber redest, dann ist das in diesen Zeiten nicht förderlich, sage ich mal.
Und Gero, auch das Risiko. Also ne, eine Veränderung braucht Bereitschaft, aber du brauchst auch kalkulierte Risiken. Und das teilweise gehen manche Leute zu wenig an. Genau, und bei den Konzernen, ja, wir haben auch viele Konzerne mittlerweile gehabt. Ich war in den letzten Jahren auch unterwegs, hat mir das Spaß gemacht. Also es war echt cool, aber da musst du wirklich geduldig sein. Ich bin kein geduldiger Mensch.
Ja, das kann ich mir vorstellen, aber das eint uns an der Stelle auch. Wir kommen schon zur leider letzten Frage. Die Zeit rennt unerbittlich voran. Und ja, Saatkorn hat ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was dich, Marie, in letzter Zeit inspiriert hat, was du hier teilen möchtest?
Ich hatte neulich eine Diskussion mit Kawa Yonossi von SAP, der frühere Global Head of HR. Und da ging es darum, welche Rolle eigentlich HR spielt, warum die nicht am Tisch sitzt. Und da gab es so einige Thesen. Natürlich hat mich das teilweise inspiriert, weil ich mir denke, HR hat einfach den Stellenwert. Wir müssen am Tisch sitzen und gerade in Amerika ist das ja Usus. Ne? Da gibt es im C-Level immer in irgendeiner Form verankert das People-Thema. Aber dass wirklich so HR-Prokura bekommt, dass HR im C-Level verankert ist, finde ich per se immer noch extrem wichtig, weil wir eben, ja, wir haben gewisse Rollen in HR, die sich über die Jahre einfach verändert haben. Und das war so Bestandteil dieser Diskussion, dass wir gesagt haben, HR ist ein Challenger. Wir müssen unbequeme Fragen stellen. Wir müssen Dinge in Frage stellen, um wirklich diese Bewegung zu starten. Wir sind Business Designer, weil wir mittlerweile diese Wertschöpfung kennen. Also du musst wissen, was ist das Produkt, mit dem du Geld machst? Wie sieht der Markt aus, in dem du dich befindest? Um dann wirklich ja datenbasiert und praxisnahe Lösungen zu finden. Bis hin zum Culture Architect, ja, dass man sagt, so, ey, das ist einfach kein weiches Thema, das ist harte Realität. Also das merke ich auch ganz viel. Du kannst die krassesten, ja, Maßnahmen dir ausdenken, aber wenn Kultur nicht in der Unternehmensstrategie verankert ist, bringt dir das letztlich auch nichts. Und wir müssen mit Daten arbeiten, wir müssen Daten übersetzen und ja, dadurch einfach diesen Wandel wirklich vorantreiben als Bewegung und das mit Geschwindigkeit und mit Haltung, weil wenn ich mir Firmen anschaue, die denken im wöchentlichen Modus, im Rhythmus und sagen, wir müssen das und das und das verändern. Und HR arbeitet immer noch im Quartalsmodus. Weißt du, die planen, was ja richtig ist, aber das ist noch so viel zu steif. So Change ist kein Tabuthema. Es ist kein Zufall. Wir müssen das aktiv betreuen. Und das war für mich einfach ein sehr schöner Austausch, der auch ja komplett zu meiner Message nach außen passt.
Ja, dann würde ich auch sagen. Super. Ich danke dir ganz herzlich. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für Saatkorn. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Wünsche dir und dann Berlin alles Gute. Weiterhin viel Spaß. Wir bleiben bestimmt in Kontakt.
Oh, bitte gerne. Danke dir.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mailpostfach. Und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.